Heute zu Gast der Serienunternehmer, der vor allem durch die vegane Lebensmittelmarke Veganz bekannt geworden ist, Jan Bredak.
Dann war ich ja abgesprungen. Ja. Das heißt, Geldfluss vorbei. Klar, ich habe noch Reserven gehabt und die haben mir auch viel geholfen in der ersten Zeit, weil sonst hätte ich es gar nicht machen können. Ich glaube, der erste Laden habe ich allein 800.000 Euro investiert. Und das habe ich alles von der Own Pocket gemacht. Kredite gab es keine. Und deshalb war es dann schon plötzlich eine andere Situation, aus dem Schoß 20 Jahre Daimler plötzlich an der Kasse zu stehen und Tofu über den Scanner zu ziehen.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Der Begriff, der den Jan noch besser beschreibt als ungewöhnlich, ist wahrscheinlich unerschrocken. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, nach der Wende nach Russland gegangen, hat dort das Mercedes-Geschäft ziemlich signifikant wohl mit aufgebaut und nebenher noch allerlei kleinere Unternehmen betrieben, sozusagen als Hobby, mit Tickets gehandelt, sehr erfolgreich, ist aber schon auch Millionär geworden, hat dann aber in Russland einen Burnout bekommen, ist Veganer geworden und hat sich dann voll in den veganen Handel reingeworfen mit Supermärkten, die Firma an die Börse gebracht, überall Geld besorgt. Dann ist es wirklich nicht so gut gelaufen. Mittlerweile, schlechte Nachricht für all diejenigen, die immer Notizen nehmen, wenn hier Gäste im OMR-Podcast ihren Börsenkurs sagen und der dann hinterher schlechter ist. Also viel schlechter kann es gar nicht mehr sein. Die Firma Veganz ist aktuell nur 20 Millionen Market Cap wert. Also ziemlich dramatisch, aber er stellt auch gerade das Modell um vom Händler mit eigenen Märkten jetzt zum eigenen Produzenten. Hat dazu eine eigene Fabrik gekauft. Aber generell zeigt der Podcast, glaube ich, sehr schön eine Facette von Unternehmertum, einen Weg, wie man Unternehmer werden kann. Der Jan ist da ein Paradebeispiel. Es ist sicherlich das Einzige, das ist auch sehr speziell und nicht für jedermann, aber ich glaube, es liefert Motivation und macht Spaß beim Zuhören. In den direkt rein ins Gespräch mit Jan Bredak. Auf geht's! Hi Jan.
Hi, grüß dich.
Also, aktuell machst du Veganz, das kennt man so. Es gab da auch schon mal verschiedene Ladenlokale oder eine Kette zu. Es gibt in allen möglichen Supermärkten und Reformhäusern und sonst wo deine Produkte. Dazu kommen wir gleich. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wie kommst du dazu? Das Ding ist ja auch an der Börse, also schon eine wirklich vielschichtige Geschichte. Aber du hast noch ein Vorleben gehabt und bist in Ostdeutschland groß geworden und hast dann erstmal normal angefangen beim Daimler, oder?
Nein, in Ostdeutschland noch nicht beim Daimler, aber also ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht, dann kam die Wende und dann, also als Kfz-Mechaniker und dann bin ich als Kfz-Mechaniker zu Daimler. Ah. Und dann habe ich Meister und dann habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt und so bin ich dann in der Daimler-Welt quasi groß geworden.
Und dann hast du da wie viele Jahre verbracht?
20.
20 Jahre, okay.
20 Jahre Daimler.
Aber du hast dann schon auch nebenher immer Digitalsachen gemacht?
Ja, das wissen die wenigsten.
Wenn man dein Buch liest?
Ja, wenn man mein Buch liest, genau. Dann kann man dort lesen, dass ich schon sehr früh neben Daimler immer Business gemacht habe. Also immer irgendwas und so sogar sehr erfolgreich, würde ich rückblickend sagen, ja.
Business gemacht heißt damals vor allen Dingen so Grußkarten. Erzähl mal, was du da gemacht hast.
Genau, also 98, meine Frau, damalige Frau, war gerade mit dem zweiten Kind fertig, ja, und er war langweilig und wir wohnten da am Rand von Berlin. Die Mercedes-Zentrale ist damals gerade am Potsdamer Platz gezogen von Stuttgart und ich habe was gesucht, damit ihr nicht so langweilig ist und habe gesagt, okay, Grußkartenversand ist langweilig, aber wir haben quasi eine Brücke geschlagen zwischen digital und physischer Welt, weil meine Eltern schon haben jetzt noch nicht so viel mit Computern gemacht und Smartphone gab es keine. Und wenn man jetzt jemandem zum Geburtstag gratulieren oder einfach mal schreiben wollte, ging das digital nicht. Also es war eine Einbahnstraße und deshalb haben wir eine Plattform, Dianap hieß die, viele Grüße aus dem World Wide Web. Und mit dieser Plattform konnte man online irgendwelche Grußkarten, Motive aussuchen zu irgendwelchen Anlässen und hat dann online einen Text verfasst oder hat den uns machen lassen. Und wir haben quasi die Grußkarte händisch geschrieben und haben dem Empfänger das per Post zugestellt. Hört sich ziemlich banal an, ist aber zu einem Riesen-Business geworden, weil...
Also Riesen-Business heißt schon auch Millionen-Business.
Das ist ein richtig gutes Millionen-Business geworden.
Und Millionen, ja. In dem Sinne sind die da übrig geblieben jedes Jahr?
Das kam später. Komme ich gleich zu, weil die Geschichte hat sich dann fortgeschrieben. Also man muss immer wissen, ich war bei Daimler, ne? Also ich war in der Zentrale und ich war ja auch in einer nicht so unwichtigen Position. Insofern war das wirklich, irgendwann hat uns das 24/7, also vor allen Dingen meine Ex-Frau damals und auch mit kleinen Kindern, also wir haben das quasi in einem kleinen Raum in einem Einfamilienhaus, ich weiß gar nicht wie viel Quadratmeter, da hingen an der Wand die Grußkarten und dann kam am Tag, dann ging es mal los mit 10, 20, dann kam irgendwann, standen Presseleute vor der Tür, dann war mal die Geschäftsidee des Jahres und dann irgendwie ist das Ding so durch die Decke gegangen und dann hat man irgendwann 400, 500 Aufträge pro Tag und das heißt, so eine Grußkarte hat dann mit Versand die günstigste, glaube ich, 4 D-Mark 50 gekostet und ging hoch bis 10 D-Mark, ja, war mal ein Komplettpreis und wir haben dann, die meisten unserer Kunden waren Expats, die irgendwo auf der Welt unterwegs waren und die haben halt Grüße an ihre Familie geschickt zu irgendwelchen Anlässen, Geburtstag, Hochzeit, Geburt und haben natürlich online geschrieben und am nächsten Tag war die Karte physisch im Postkarten und diesen Mehrwert hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der hat es dann am Ende richtig knallen lassen. Und daraus entstanden ist, dass ich überlegt habe, wir müssen den Grußkarten irgendwie was, weil viele Glückwünsche zum Geburtstag und Hochzeit waren, wir müssen den Grußkarten irgendwas mitgeben. Und Geschenke. Aber das sollte trotzdem im kleinen Format sein. Und dann bin ich auf Gutscheine gekommen und habe Musical-Ticket-Gutscheine verkauft. Also verkauft mit dazu, ne? Hab gesagt, pass auf, zum Geburtstag und dann schickst du oder zur Hochzeit und dann schickst du noch einen 200, 300, 400 Euro Gutschein. Und damals in Deutschland dominierend war Stella Musical, ja, in Stuttgart, in Essen, in Berlin, hier in Hamburg mit zwei Häusern. Und dann haben die, dann ging dieses Gutscheinbusiness los. Und das Gutscheinbusiness damals war sehr unternehmerfreundlich, weil es hatte zwei Parameter. Der Gutschein musste auch bei demjenigen eingelöst werden, von dem er gekommen ist, also von uns. Und er ist nach einem Jahr abgelaufen. Das war damals die Gesetzgebung. Und das hieß, ich habe zwar wie wild dann Gutscheine verkauft und die Einlösequote war wie hoch?
Naja, wahrscheinlich irgendwie nur 30-40% oder sowas.
Genau.
Also, und die restliche Kohle durftest du dann einbehalten.
Genau.
Das ist ja das Modell auch von Jochen Schweizer gewesen, also von der Firma früher, wo alle, oder Mai, ich glaube MyDays hieß ja auch mal eine Firma, das genau. Ist, so Breakage nennt man das
die
ja auch.
Die sind nach uns gekommen, also wir waren 99 am Start, muss man sagen, 99, ja, also es war wirklich eine sehr, sehr frühe Zeit.
Und das hat dann wirklich richtig gut funktioniert.
Ja, es ging noch weiter, also da ging es langsam los mit den Gutscheinen und dann mussten die eingelöst werden. Das heißt, irgendwann habe ich Musical-Tickets verkaufen müssen und das lief so, dass die dann bei mir eine E-Mail geschrieben haben, ich habe hier einen Gutschein, ich möchte bestellen und dann habe ich gesagt, ja, so geht das ja nicht und dann haben wir recherchiert und haben gesehen, es gibt nirgendwo im Internet Musical-Tickets zu kaufen. Man musste die im Reisebüro kaufen oder an der Abendkasse. Und dann habe ich vier Seiten programmieren lassen. Die sahen unterschiedlich, ich habe ja keine Ahnung gehabt, die sahen unterschiedlich aus, die hatten andere Farben. Aber am Ende der Content war der gleiche. Ja? Da standen die Zeiten, wann gespielt wurde, wo. Also in Stuttgart, Tanz der Vampire, Berlin, Glöckner, Hamburg, Phantom der Oper. Später kam noch König der Löwen dazu. Und dann habe ich einfach Preiskategorie 1, dann und dann. Und verschiedene Seiten. Und dann habe ich alle Domains, die es zum Musical gab, habe ich mir reserviert. Ja, also musical.de, musicaltickets.de, stellamusical.de, stella.de. Gehörte alles mir. Und du kannst dir vorstellen, wenn jemand nach Musical-Tickets gesucht hat, es war nicht nur der erste Eintrag, die ganze erste Seite war meine. Ja. Und so hat es dann auch geknallt.
Aber dann hast du sozusagen die Tickets selber auch angekauft bei denen und dann weiterverkauft?
Na, die Leute haben dann bestellt über die Seiten, über die verschiedenen. Und haben, heute weiß man, dass man es einfacher machen kann. Also Google Ads und so habe ich keine Ahnung von gehabt. Ich habe einfach zugeballert, mir gehörten alle Domains und ist auch eine Form, sich dort, ich sag mal, breit zu machen. Und ich hatte das Monopol. Und man muss wissen, ich habe konkurriert mit Anbietern, die ein Reisebüro hatten. Das kann man sich vorstellen bei Stella in der Zentrale hier in Hamburg. Die haben gesehen, ey, da verkauft ihr ein Reisebüro. Wir waren als Reisebüro registriert. Die verkaufen hier 300-400 Tickets am Tag. Ja? Was ist da los? Dann haben sie mich noch ausgezeichnet, wo ich nach Berlin, Dirk Bach war da, hat er noch gelebt, ins Musical-Theater, wurden wir ausgezeichnet als der beste Wiederverkäufer von Tickets, weil es wirklich, es ist ein Riesen-Business geworden. Und man muss immer noch alles nebenbei zu Hause und es war wirklich, es
aber
war
wo kam die Marge her für dich? Also du hast dann sozusagen einen Preisaufschlag mehrere. Genommen?
Also erstmal die Tickets haben wir uns mehr gekostet, Zehner mehr. Dann gab es eine Gebühr, also so eine normale, wie es heute auch bei Eventim ist, so eine Bearbeitungsgebühr. Ja. Genau, das waren so die. Und ich habe natürlich auch eine Marge von den Tickets bekommen. Also ich gab drei Wertschöpfungen. Und dann kam ja noch was dazu, um den rund zu machen. Ich habe gesehen, okay, die Leute kaufen jetzt wie wild hier Tickets, aber die kommen teilweise aus Stuttgart und wollen nach Hamburg. Die müssen übernachten. Also habe ich angefangen, Hotelspakete mit dazu zu machen. Noch bevor Stella das gemacht hat.
Das hast du alles nebenberuflich gemacht?
Das habe ich alles nebenberuflich gemacht, ja. Natürlich, klar.
Aber das hatte dann nachher mehrere Millionen Euro Umsatz?
Ja.
Und auch mehrere Millionen Euro Ergebnis?
Ja.
Das hast du ein paar Jahre gemacht?
Ja.
Okay, und dann war
also es ging so weit, es ging tatsächlich so weit, dann kam der Euro und dann habe ich viel gezockt, auch an der Börse, habe mich auch mal verzockt und auch mal wieder die ganzen Cyberport, Cybercash, wie sie alle hießen, hoch und runter, rein und raus. Also ich habe ich war ja noch nicht mal 30 und ich glaube, für so einen jungen Menschen ist es nicht gut, so viel Geld zu haben.
Das heißt, du hattest dann schon zig Millionen, logischerweise.
Ja, es war schon beträchtliche Summen, ja.
Und dann hast du aber damit irgendwann aufgehört?
Ja, es kam dann, wir sind dann, weiß ich noch, 2001, meine Frau ist 30 geworden. Sind wir kurz nach New York gechattet, Stretch-Limo vom Flughafen, Window on the World, allein die Reservierung, glaube ich, hat $150 gekostet, $500 für, wir hatten wirklich, es ist auch ein bisschen ausufernd geworden. Ein junger Mensch sollte da vielleicht erstmal eine Einweisung kriegen, wie man mit Geld umgehen kann und soll. Und dann sind wir wiedergekommen und plötzlich war eine Klage von Stella, haben uns verklagt.
Also die Musical-Anbieter.
Genau, für die wir Business gemacht haben. Wir müssten jetzt die Domains abtreten, weil sie machen jetzt selber online. Und da haben wir gesagt, ja, sorry, aber dann zahlt uns Geld dafür, weil wir haben es jetzt groß gemacht in 4 Jahren. Ah nee, das gehört Ihnen und ist Markenverletzung etc. Er sagt, naja, geile Nummer. Dann musste ich alle Domains, die mit Stella irgendwas zu tun hat, musste ich abtreten. Ich hatte noch genug andere. 3 Monate später war Stella pleite. Und die Nachfolgegesellschaft war Stage Holding, also Endemol. Die haben dann gefragt, ob wir weitermachen wollen, aber ich hatte keinen Bock mehr. Also es war auch einfach viel zu viel Arbeit. Es war mega viel Geld, aber Geld ist irgendwann auch nicht mehr der Reiz.
Was heißt, du hattest dann das schon, stelle ich mir jetzt vor, 6, 7, 8 Millionen auf dem Konto.
Was viel Geld.
Ja. Und dann warst du aber immer noch beim Daimler und hast dann sozusagen...
Ja, ich habe ganz normal Karriere da und habe ja auch gute Karriere bei Daimler gemacht. War dann zu der Zeit dann schon verantwortlich für einen kompletten Vertrieb Service Nutzfahrzeuge in Deutschland. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich bei Daimler irgendwie die Flügel abhängen lassen. Und einige wussten auch von meinem Nebenbusiness, ja, aber die wenigsten konnten einschätzen, was da rumkommt.
Musste man sich jetzt immer genehmigen lassen wahrscheinlich, oder?
Nö. Also nicht jetzt in der Form, nee. Ich war ja leitende Führungskraft, also insofern, also auf der Arbeitgeberseite, war jetzt kein Issue. Und dann habe ich das Geld viel an der Börse investiert, viel verloren, viel gewonnen und habe dann ein Business angefangen bei Daimler, Wrap My Car.
Wrap My Car, wie repariere mein Auto?
Wrap My Car, genau, mit E. Und das war tatsächlich ein bisschen tricky, weil ich so in die Compliance-Ecke gekommen bin, weil man muss wissen, die herstellergebundenen Werkstätten haben immer ein Problem. Die haben die Autos, wenn sie neu verkaufen, für 3, 4 Jahre in der Werkstatt, dann können sie ein paar Ölwechsel machen und die Wartung, dann verdient man aber kein Geld. Der richtige Wertschöpfung beim Auto kommt im 5., 6., 7., 8. Jahr. Und dann haben die Herstellergebundenen das Problem, dass sie nur einen Marktanteil, Daimler hatte damals 9% oder 10%, du kannst ja nicht mal richtig Marketing machen, weil du hast Streuverluste von 90%. Der Wettbewerber war Pitstop und ATU. Die waren Hersteller offen. Und wenn die Werbung gemacht haben, haben sie alle erreicht. Gerade in dem Segment. Und dann habe ich die Rap My Car Plattform gegründet und die Idee war dahinter, mit Kumpels, habe das außerhalb von Daimler gemacht, wir haben uns zusammen, und da habe ich sehr viel Geld auch investiert und habe eine Marketingbude und eine IT-Bude und dann haben wir eine Plattform programmiert mit einem Frontend zum Endkunden und einem Backend zu Werkstätten und dann haben wir, im Frontend konnte jeder sein Auto registrieren mit Fahrgestellnummer, Adresse etc. Allein das war schon damals pro Adresse 10 Euro wert, jede Adresse. Und dann haben wir, also das ist ja noch nichts, weil wenn du nur die Adressen hast, kannst du musst ja einen Anreiz schaffen. Und dann die Idee war von Rap My Car, dass die Leute, so ein bisschen My Hammer-Logik, die haben dann ihr Auto und gesagt, ich brauche eine Wartung, Reifenwechsel, Scheiben tauschen, Unfall, also alle Reparaturen, die man sich vorstellt, also selbst Fehlerdiagnose, haben sie quasi, konnten sie auswählen aus Menüs mit ihrem Auto eingestellt und dann haben Autohäuser anonym, die hat ja nicht gesehen, wie die heißen, aus einer Umgebung konnte man eingrenzen, haben auf diese Reparatur geboten. Was der Kunde zurückbekommen hat, war ein Sheet, dann stand Autohaus A, B, C, noch nicht mit Namen und dann standen Leistungen, wie erstmal die angefragt hat, dann stand aber Zusatzleistung. Da stand, ich wasche dein Auto, ich bring's dir, du kriegst einen Mietwagen und am Ende stand ein Preis. Das war für uns das Allerwichtigste, es gibt einen Preis.
Mhm. Haben wir verstanden, aber hat das funktioniert?
Über unsere Plattform ist kein Geld geflossen, sondern in dem Moment, wo er gesagt hat, ich mach's, haben wir die beiden zusammengebracht. Und dann hat quasi die Hersteller, es war immer eine herstellergebundene Werkstatt, hat dann quasi eine Provision gezahlt. So. Die Krux dabei war, um einen Mehrwert zu schaffen, musst du alle Automarken unter einen Hut bringen. Und da ist das Thema Compliance, weil ich konnte jetzt nicht als Mercedes losgehen und sagen, guck mal, wir haben hier was Geiles, weil die Firma gehört ja mir. Und so haben wir alle Automarken in Deutschland an einen Tisch gebracht, was noch nie vorher, es war 2005, 2006, das hat noch nie jemand geschafft. Wir haben zur IAA, haben in Frankfurt, haben wir alle an einem Tisch gehabt, alle Chefs. Und alle haben genickt und gesagt, okay, wir zahlen da rein. Das heißt, wir haben für jede Automarke entsprechend ihres Marktanteils Budgets. Und wir waren dann so bei 20 Millionen Euro Budget. Haben eine riesige Marketingkampagne mit Jung von Matt aufgegleist. Und ich musste dann die Firma abgeben, weil das war dann wirklich...
Aber du hättest auch kündigen können einfach beim Daimler.
Genau, die Entscheidung stand. Kündigen, selber machen oder... Und ich habe dann aber einen ehemaligen Daimler-Kollegen akquiriert. Dem habe ich die Firma notariell überschrieben und bin bei Daimler geblieben. Ich war dann das Bindeglied bei Daimler, habe es gepusht. Und für die anderen Marken, VW, BMW, war es schon wichtig, dass da Mercedes auch immer dabei ist. Und er hat da quasi Rap My Car weitergemacht und leider ist es an die Wand gefahren.
Das heißt, du hast auch viel Geld verloren? Dann.
Ja.
Also auch Millionen verloren?
Ja.
Okay. Und dann bist du froh gewesen, dass du noch einen Job hast?
Dann bin ich nach Russland. Alter, dann ist ja die Geschichte, die viele kennen. Also das, was ich jetzt, glaube ich, erzählt habe, steht nur in meinem Buch. Die Geschichte dann ist, denke ich, vielen
bekannt. Nach Russland, erzähl mal.
Ja, ich bin nach Russland für Daimler, habe dort in der Geschäftsführung so ein Joint Venture mit aufgebaut, habe das erste Werk gebaut in Russland für Daimler, für LKWs, habe eine Vertriebsorganisation, eine Serviceorganisation aufgebaut.
Und warum bist du nach Russland zurück?
Weil ich Veganz gegründet hatte in Russland.
Ach, in Russland hast du Veganz gegründet?
Genau, ich habe quasi aus Moskau heraus in Berlin den ersten Laden eröffnet und bin immer hin und her. Und,
also du hast in Moskau gelebt und bist dann da auch dann Veganer geworden?
Nee, das war schon vorher. Ich bin 2009 vegan geworden.
Wie kam's?
Durch meine zweite Frau.
Die hat gesagt, Mensch,
die war die war vegetarisch und so bin ich überhaupt erstmal auf das Thema Essen.
Aber was hat dich überzeugt, am Ende die Entscheidung zu treffen?
Am Anfang war es nur die Liebelei. Da war keine Überzeugung. Das war einfach nur aus einer gewissen Zuneigung und Respekt vor der Ernährungsform deiner Partnerin. Und so ist das. Und aber nach 3-4 Monaten haben meine Kinder aus erster Ehe mich dann gefragt, Papa, warum isst du kein Fleisch mehr? Und du kannst dem Kind nur was erklären, was du selber verstanden hast. Also habe ich angefangen zu lesen, warum isst man eigentlich kein Fleisch? Und so bin ich dahinter gekommen, ja, Fleisch essen ist wirklich doof. Hauptgrund war damals so dieses Tiere töten und ethische und gesundheitliche. Aber dann bin ich dahinter gekommen, ja, Milch trinken ist auch doof. Und so habe ich dann relativ radikal entschieden, dann erst.
Also da ging es nicht um dein eigenes Wohl, sondern das Tierwohl?
Am Anfang ging es ums Tierwohl, ja. Aber das eigene kam dann, ich habe Triathlon gemacht 10 Jahre, das sieht man heute nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war es noch so und es hat unheimlich einen Push gegeben, auch in der Regeneration, im Sport. Also ich hatte sehr viel Probleme mit Gelenken und Knochen. Ich habe schon sehr ziemlich exzessiv Sport gemacht und das hat echt, und da habe ich auch selber gemerkt, das bringt was und habe das auch jedem erzählt, ja. Haut ist besser geworden und so bin ich da voll in die Veganschiene reingerutscht, 2009. Und dann,
aber in Russland wohlgemerkt?
Ich bin 2009 nach Russland gegangen, aber da war ich schon vegan, ja.
Okay.
Und
okay.
Tatsächlich in Moskau, wo ich gelebt habe, war vegan viel mehr verbreitet als in Deutschland. Zu meiner Überraschung, wenn man es dann tiefer recherchiert, die Russen sind ja orthodox meistens und die haben eine Fastenzeit. In der Fastenzeit sind die alle vegan. Das heißt, das Thema vegan ist dort in der Gesellschaft weit verbreitet. Punkt eins. Punkt zwei, die hatten ja viele Hungersnöte in den 80er, 90ern und als Fleischersatz haben die Soja genommen zum Beispiel, ja, um die Bevölkerung satt zu kriegen und mit Protein zu versorgen. Deshalb ist das Thema vegan bei denen schon immer, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, ja, es war schon immer präsent. Und so ist dann in Moskau die Idee geboren, in Berlin einen eigenen veganen Supermarkt aufzumachen.
Also das heißt, du hast dann aus Moskau heraus gesagt, Mensch, ich bin das auch gewohnt, nebenher was zu machen, aus den vorherigen Stationen.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, ja.
Sondern mal ganz kurz, bevor wir jetzt da einsteigen, warum ist eigentlich das Wrap My Car vor die Wand gefahren? Also was hat da nicht geklappt?
Es waren mehrere Gründe. Ich glaube, also der Hauptgrund ist, dass die Geldgeilheit, und es war ja auch so, weil die Endidee war, das Ganze an die Hersteller zu verkaufen, nur so macht Sinn. Weil was wir gebaut haben, war eine Marketingplattform, mega geil, ja.
Für die Werkstätten.
Für die Hersteller, für die BMWs, die VWs, die Mercedes, die haben quasi auf einer Plattform im Aftersales, ne? Also alles, was Serviceleistungen sind, ja. Öl verkaufen, Serviceleistungen verkaufen. Weil da konkurrieren die ja nicht miteinander, weil jeder hat ja seine Werkstatt. Wo die konkurrieren, ist im Sales, aber im Aftersales nicht. Und für die haben wir eine Plattform gebaut, Wrap My Car, und die haben wir positioniert gegen Pitstop und ATU. Und das hat ja, also rein in der Logik, es funktioniert auch in der Praxis, macht das total Sinn, ja. Und alle haben eingezahlt und haben gesagt, ja, finden wir gut. Und dann sind dann schnell so Budgets von 20 Millionen zusammengekommen. Dann kannst du dir auch eine Kampagne leisten. Und dann kannst du sagen, du hast ja eine einfache Erklärung. Du sagst, du zahlst VW, du zahlst im Jahr 6 Millionen für Marketing, Aftersales. Brauchst du nicht mehr zahlen, zahl doch einen Teil da rein.
Aber wenn das logisch war, warum
hat es ja, gesagt? Weil irgendwann ist die Geldgehalt auf der Wrap My Car Seite groß geworden und diese Dollarzeichen daraus einen richtigen Exit zu machen. Und ich glaube, der Schritt war zu schnell. Man hätte erstmal Proof of Concept wirklich durchlaufen lassen. Also die Maschine hat alles funktioniert, ja. Es war jetzt nicht, dass die IT nicht funktioniert hätte. Aber dann ist BMW abgesprungen und dann ist der nächste abgesprungen. Und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr, ne? Dann hast du zu wenig, Fleisch an den Knochen. Okay. Und,
Aber hast du dich mit deinen alten Kollegen dann überworfen auch wahrscheinlich?
Oh, sehr schnell. Also nicht mit den IT-Lern und den Marketing-Leuten. Die waren alle genauso wie ich ziemlich brüskiert. Und ich hab das Geld verloren.
Ja.
Die anderen auch, aber den ich da reingeholt hatte, der hat es halt an die Wand gefahren.
Okay, das heißt dann gehen wir zurück. Du warst in Moskau, hast dann entschieden, ich mache jetzt mal in Berlin einen veganen Supermarkt auf.
Ja, entschieden. Also ich glaube, ein Grund war, ich hatte noch zu viel Geld, weil ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was ich da mache, hätte ich es nicht getan. Aber ich war so fasziniert von dem Erleben in meinem eigenen Körper, was das mit mir gemacht hat, die Ernährungsumstellung. Allein die Umstellung macht ja schon viel. Und dann habe ich gesagt, komm, ich muss mir sowas, ich habe mir quasi selber einen Supermarkt gebaut. Und da ich viel unterwegs war auf der Welt, war auch viel in Staaten unterwegs, haben wir quasi überall die Marken aus den Ländern zusammengetragen und haben sie in diesen einen Laden gestellt.
Also die veganen Marken.
Genau, betriebswirtschaftlich macht das null Sinn, weil, ich sag mal, für so einen kleinen Laden Container aus USA holen, ist ja ziemlich Baller. Aber wir haben es gemacht. Weil ich habe gar nicht so sehr betriebswirtschaftlich am Anfang das gesehen, sondern ich habe es gesehen als Mehrwert, als Benefit. Als der Laden aufging am 23. Juli 2011 und da tausende von Leute vor der Tür standen, das ist ein Laden, der ist 200 Quadratmeter groß gewesen.
Wo war der in Berlin?
Prenzlauer Berg, wo sonst? Ich musste Security hinstellen, weil die haben mir den Laden eingerannt. Und da an der Stelle ist mir klar geworden, Alter, was ich meine, waren damals 20 Mitarbeiter, 25?
Also Ladenkräfte.
Ja, na gut, wir brauchen ja auch Lager, ne, für Import und die ganze. Und da habe ich gesagt, komm, also ich muss mich jetzt entscheiden. Gleiche Entscheidung wie bei Wrap My Car, mache ich das oder das. Und dort habe ich mich dann für Veganz entschieden, augenscheinlich, und musste dann aber den schweren Gang zum Daimler antreten und sagen, pass auf, ich kann ja nicht mehr. Und dann haben sie mich freigestellt und 2011 im November bin ich auch ausgeschieden offiziell.
Und Veganz, wo kommt der Name her?
Ist eine Wortschöpfung aus Vegan und Eleganz, weil ich wollte das Thema Einkaufen, so wie ich es aus Amerika gekannt habe, so aus dieser Reformhaus-Schmuddelecke ziehen. Da gab es in dem Moment nur, es gab noch nicht mal im Bio-Läden vegane Produkte, es gab es nur im Reformhaus. Und wie Reformhäuser zu dem Zeitpunkt ausgesehen haben, das weißt du auch. Und da wollte ich es rausholen. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte einkaufen auf einem hohen Level, sogar vielleicht höher als das Supermarkt-Level. Und da gibt es halt nur vegane Sachen. Und deshalb Vegan und Eleganz und so ist Veganz entstanden. Und,
okay, dann hast du ja diesen Markt gehabt in Berlin und dann hast du entschieden, okay, jetzt mache ich mehrere Läden auf, oder?
Das war keine Entscheidung, ich mache mehrere, sondern es war eine zwanghafte, weil es Betriebswirtschaft, dann war ich ja abgesprungen. Ja. Das heißt, Geldfluss vorbei. Klar, ich habe noch Reserven gehabt und die haben mir auch viel geholfen in der ersten Zeit, weil sonst hätte ich es gar nicht machen können. Ich glaube, der erste Laden habe ich allein 800.000 Euro investiert und das habe ich alles von der Own Pocket gemacht. Kredite gab es keine und deshalb war es dann schon plötzlich eine andere Situation, aus dem Schoß 20 Jahre Daimler plötzlich an der Kasse zu stehen und Tofu über einen Scanner zu ziehen.
Aber ja. Du hast ja gesagt, das Modell selber macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber haben die Leute einfach so Mondpreise bezahlt für die Ware? Weil
ja, guck mal, ich habe Pizza aus den USA importiert. Da hat eine Pizza 11 Euro gekostet, ja, aber die war glutenfrei.
Und das haben die Leute gekauft?
Natürlich, das kannte ja hier keiner. Und ich habe nur gemerkt, ich muss es skalierbar machen, also brauche ich mehr Läden. Also habe ich den zweiten Laden in Frankfurt aufgemacht. Warum gleich in Frankfurt, weiß ich heute auch nicht mehr. Eigentlich total Baller und ich hatte ja auch gar keine Ahnung von, wo baut man so einen Laden hin. Ja, ich kam ja nicht aus dieser Welt, aber diese Naivität hat mir über viele Dinge geholfen, weil ich sonst bestimmte Dinge nie gemacht hätte.
Wie viele Läden hast du am Ende gehabt?
In Deutschland glaube ich 10, dann hat man noch in Österreich und in Tschechien hat man noch ein Franchise.
Aber immer nur mit fremder Ware. Also hast du dann irgendwie von diesen ganzen Händlern aus USA und sonst wo auf der Welt die.
Ich hatte 50%, ich war der größte Importeur veganer Lebensmittel aus den USA, genau. Aha. Also wir haben dann 2011 Gründung, 2014 hatte ich dann 11, 12 Läden, also relativ schnell. Dann kam Edeka und hat gesagt, was du machst, finden wir geil, kann man mitmachen. Dann ist Edeka bei mir eingestiegen, haben wir eine Firma zusammen gegründet und dann haben wir richtig Geld gehabt und dann haben wir großes Lager und in einem Monat 100 Leute eingestellt, dann haben wir plötzlich 400 Leute.
Und dann war die Idee, irgendwie immer mehr Läden aufzumachen?
Nee, dann, das war mal die Idee, aber als Edeka eingestiegen ist, war die Idee, Großhandel zu machen. Also wir sind geswitcht von Einzelhandel, ich habe viele Läden und pflaster Europa zu mit veganen Supermärkten, ist konvertiert in, ich mache jetzt die Läden, die schon da sind, beliefere ich mit Produkten. Und dann also sind wir Edeka quasi, naja, Edeka DM, wir haben ja dann einen deutschen Gründerpreis, habe ich den Götz Werner gewonnen, ja, als den Gründer von DM, der war dann mein Pate. Und dann so sind wir bei DM reingekommen, haben für DM dann ein ganzes Regal gemacht mit veganen Produkten, auch aus viel aus den USA.
Und hat sich das alles gerechnet? Also man sollte ja meinen, dass Edeka nur in Geschäftsmodelle investiert, die total safe sind.
Ja, also ich sag mal so, im Ausblick hätte das echt was werden können, wirklich. Also wir waren... Wir hatten aber selbst mit der Edeka-Zentrale im Rücken schon Schwierigkeiten, die einzelnen Händler, wir waren zu früh, die einzelnen Händler zu motivieren, sich die Regale auch wirklich reinzustellen, weil da fehlt einfach auch der Durchgriff, ne? Also das sind ja alles selbstständige Händler, 5.000, 6.000 Selbstständige. Am Ende entscheiden die selber, welches Regal bei sich, die sich aufstellen und welche Ware sie reinlegen. Und selbst mit der Power haben wir es nicht geschafft. Man muss fairerweise auch dazu sagen, hey, wir sind da in ein neues Businessmodell rein. Wir mussten plötzlich mehrere Container in der Woche abwickeln. Da ist so viel schief gegangen. Wir konnten nicht liefern, Regale waren leer. Also da ist auch echt viel Scheiße passiert. Also
aber die hohen Preise haben keinen abgeschreckt?
Die sind dann schon günstiger geworden. Also wir haben dann schon, deutlich durch den Skaleneffekt schon deutlich die
Preise. Und was wurde da vor allen Dingen gekauft? Welche Produkte?
Käse, wir haben sehr viel Käse, Fleisch. Also ich war der Erste, der Beyond Meat nach Europa geholt hat, 2015. Da kannte das hier noch gar keiner. Und wann ist Beyond Meat hier groß geworden mit Börsengang? Wann war das? 2020, 2019. Da sind die das erste Mal hier aufgetaucht. Aber wir haben sie schon 2015 hier gehabt. Guardian, Tofurky, also all die fancy Marken aus den USA. Follow Your Heart, Joghurt, Käse, Daya aus Kanada. Also das waren alles so die Bestseller, die bei Edeka und dann später Kaisers Metro. Wir haben dann schon großflächig verkauft. Und dann
wie geht die Story weiter? Also ich verstehe, das war eine Situation mit Edeka an Bord und dann ihr seid mehr oder weniger Großhändler geworden.
Ja. Und dann kam 2016, gab es also im veganen Kontext gab es eine Rezession, kann man sagen, ja, weil plötzlich die Nachfrage auch deutlich eingebrochen ist. Unsere Läden 20-25% weniger. Na, es gab zwei Gründe. Einmal, logisch, wenn du plötzlich in 3.000-4.000 Läden mit deinen, ich sag mal, veganen Produkten bist, dann fährt nicht mehr jeder hier, ich hatte ja in Ottensen auch einen Laden, in einen Laden, den man schlecht erreicht und kauft sich da die Sojamilch, sondern die kauft er beim Edeka um die Ecke. Okay. Und das hat dafür gesorgt, dass meine Läden richtig in schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Hab dann eine Burn gehabt von 400.000-500.000 im Monat, nur mit den Läden. Und dann habe ich Ende 2016 eine Planinsolvenz für die Läden gemacht. Und das war wirtschaftlich die richtige Entscheidung. Kommunikativ war es ein Desaster, weil die Presse, die mich bis dahin nur gefeiert hat, hat plötzlich der Spiegel, alle, du kennst die Presse, geschrieben, ja, Veganz ist pleite. Stimmte gar nicht. Also Veganz ging's gut. Aber wir haben halt einen Zweig, unser Filial, womit wir groß geworden sind, haben wir abgeschnitten, weil es nicht mehr wirtschaftlich war. Es war auch nicht mehr zu sanieren.
War das denn schon die Zeit, wo du auch attackiert wurdest von
Das war vorher. Also die Attacken mit Gründung war ich ja so. Also vegan muss man wissen, als ich gegründet habe, war vegan in so einer kleinen Nische und war Bestandteil einer sehr elitären Gruppe, die sehr im ultralinken Segment zu Hause war. Also man war vegan, um sich abzugrenzen gegenüber der Gesellschaft, um auch zu zeigen, ich bin anders. Und das hat man auch über Ernährung gezeigt. Und jetzt kam einer, der kam auch noch von Daimler, der macht dann plötzlich fancy Supermärkte auf und da geht dann der Bankdirektor einkaufen. Das war ja so. Mhm. Ne? Wir haben ja vegan, wir waren ja mit diejenigen, die das...
Wir sind in den Mainstream gezogen haben.
Genau. Und das hat denen natürlich nicht gefallen. Und dann wurde ich massiv angegriffen. Da wurden sich Dinge ausgedacht, ich wäre rechts, mein Bruder ist rechts und mein Geld würde alles bei den Rechtsradikalen, was überhaupt nicht stimmte. Aber damals, Facebook war ja ziemlich hoch im Kurs. Und da sind Kampagnen gefahren worden, die dazu geführt haben, dass dieser Terror im Online hat sich auch in der physischen Welt, mein Auto wurde angezündet, meine Läden wurden überfallen, Buttersäureanschläge, meine Mitarbeiter wurden bedroht, kollektives Klauen, da sind dann Heerscharen von Leuten in die Läden rein, haben sich alles vollgepackt, sind wieder rausgerannt. Also wir haben, was wir erlebt haben das war 2013, 14, das war echt Horror. Und, dazu kam noch, durch diese Verleumdungen, in die Media war dann ganz groß im Kurs, die haben ganz viele Artikel über mich seinerzeit dann geschrieben, wirklich 99% unwahr, aber sie haben es halt geschrieben, es war an der Welt.
Aber dein Bruder ist wirklich rechts?
Der ist wirklich rechts, ja.
Heißt,
aber das hat damit mit mir nichts zu tun. Ich habe mit ihm auch nichts zu tun.
Wie äußert sich das? Der ist irgendwie in der Partei oder ist irgendwie.
Ach, noch, ich glaube noch schlimmer. Also ist ein anderes Kapitel. Wir waren schon vor Veganz getrennte Leute, weil eben seine Gesinnung nicht meine ist. Und ja, er hat das halt völlig, ja, er war bei der Bundeswehr und hat dort bei der Bundeswehr Offizier, ja, also studiert in München und wurde dort halt von falschen Leuten.
Okay, und ist jetzt aber
lebt. Ist dann entlassen worden von der Bundeswehr und ist dann, ja, in die Welt raus und hat dann in dieser rechten Mischpoke, ich will es gar nicht genau wissen, ich kenne es auch gar nicht genau, hat sich da aber etabliert. So.
Okay.
Ich glaube, Partei ist dann noch fast zu wenig.
Okay.
Über
okay.
was man, okay. Ich glaube, solche Spektren sind hier in unserer Welt, wie wir miteinander umgehen, wollen wir gar nicht wissen.
Aber okay, das heißt, du wurdest da sozusagen ein bisschen mit in Gruppenhaft genommen für deinen Bruder.
Genau, und ich musste mich, und es ging so weit, ich habe ja viel Keynotes oder auch bei jeder Kooperation zum Gründerpreis auch mit Götz Werner, DM wurde dann angeschrieben, ja, ihr habt hier Produkte, ihr habt kooperiert mit Veganz, aber der ist doch rechts und so. Ich musste mich plötzlich noch Jahre später immer dafür rechtfertigen. Ja, ich musste immer Statements, eine staatliche Erklärung abgeben. Wenn ich angefragt war für große Firmen, für Keynotes, musste ich vorher Zettel unterschreiben, dass das alles nicht stimmt. Also es war echt krass, was das für Kreise gezogen hat. Und es ist, man muss sich vorstellen, es war alles an Hahn herbeigezogen und wer drunter gelitten hat, waren vor allen Dingen meine Mitarbeitenden, ja, weil die haben ja.
Deine Familie auch, oder?
Meine Familie, na klar, logisch. Und ich musste mir dann wirklich auch anwaltliche Beratung holen und Medienexperten. Und eins habe ich gelernt, ich habe am Anfang viel darauf reagiert, habe mich versucht zu rechtfertigen oder auch Statements abzugeben. Und wenn du den Affen Zucker gibst, schreien sie mal lauter. Ja, das heißt, wenn du reagierst, gibt es dann 10 Gegenreaktionen und dann hat sich was aufgebauscht um mich herum und dann bin ich der Sache nicht mehr Herr gewesen. Ja, das war dann 2013, 2014.
Aber du hast trotzdem durchgezogen.
Ja, aber ich war oft verzweifelt, weil du musst wissen, ich habe dieses Thema ja irgendwann auch so verinnerlicht und aus tiefer Überzeugung gemacht. Ja, also diese veganen Supermärkte und diesen Gedanken, pflanzliche Ernährung in die Gesellschaft zu bringen, da war ich oder bin ich immer noch voll von überzeugt. Und dann kriegst du in die Fresse, gerade von den Leuten, die schon Pflanzenfresser sind, ja. Und das hat schon stark an mir gearbeitet.
Wie hat das dann wieder abgeebbt oder wie ist das dann wieder vorbei?
Das ist ausgeufert, ja. Also irgendwann, gut, Läden waren dann irgendwann zu, dann gab es jetzt keine physischen Angriffspunkte mehr. Die haben wir zugemacht, 2016, 17. In Berlin hatte ich jetzt noch drei, da habe ich auch zugemacht.
Also es gibt gar keine mehr?
Einen gibt es noch. Ja. Das ist so der letzte Flagship.
Und der ist auch profitabel?
Der ist profitabel, ja.
Was machst du denn da für Umsatz?
2 Millionen.
Okay, und also das machst du damit in den Laden. Aber mittlerweile, also bist du denn ja zum Großhändler geworden?
Genau, bin ich zum Großhändler und dann, da hat sich das auch ein bisschen ausgefallen, da waren wir 2015, 16 und dann haben wir angefangen, dann kam der nächste Transformation, haben wir gesagt, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt Beyond Meat hier in Deutschland, Europa groß zu machen. Du musst wissen, ich habe da nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa Ware gehandelt. Also Österreich, Schweiz, also es ging dann relativ wie ein Lauffeuer. Und wenn es um vegan ging, waren immer wir. Ja, im Rügenwalder, Godo Röben, daher kennen wir uns. Ja, die wollten dann vegan, kamen sie zu mir. Ja, so ist das. Alle Firmen, die irgendwas, wir sind immer bei mir gelandet. Und ich habe auch nie geblockt oder so, weil ich wollte ja, dass das Thema größer wird. Ich hatte damals gar keinen Wettbewerber. Ich war völlig alleine, ja. Und deshalb ist unsere Marke heute auch so bekannt. Wir haben ja nach wie vor die höchste Markenbekanntheit gestützt.
Und dann seid ihr in die Eigenproduktion eingestiegen?
Noch nicht. Wir haben erstmal angefangen, eigene Produkte zu machen, die haben aber Lohn produzieren lassen. Ja. Und dann haben wir angefangen, da war mal eine Firma zu der Zeit so 400 Mitarbeitende, ja, also richtig groß hochgepumpt, auch viele Finanzierungsrunden dann hintereinander, ja.
Also immer Edeka war an Bord und viele andere.
Edeka war noch an Bord, die habe ich aber 2018 rausgekauft dann. Aha. Weil ich wollte auch mit den anderen Händlern Geschäfte machen, mit Rewe, Kaufland etc.
Also sind dann auch Profi-Investoren aus anderer Ecke, also wirklich
ja,
so?
Ja, wir haben richtig schon relativ früh Unternehmer, die sich investiert haben bei uns.
Aber auch Fonds und so, ne?
Das kam später.
Okay.
Das kam später. Okay. Und also die ersten Finanzierungsrunden, das ist ja, also das muss ich ja fairerweise dazu sagen, mein Hauptbusiness, ich habe ja Gott sei Dank viele Fachleute dann an Bord gehabt. Ich kenne mich mit Einzelhandel, würde ich sagen, bis heute nicht so gut aus. Klar, so im Überflug mit den KPIs, das kenne ich schon. Aber mein Hauptbusiness war 90% Geld besorgen, weil die ganze Zeit, jetzt 12 Jahre Reise vegans, ging es immer Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung. Und das ist mein Hauptbusiness. Deshalb kenne ich mich da, glaube ich, sehr gut aus und habe die ganze Welt bereist und Investoren akquiriert. Und
wie viel Geld ist insgesamt in die Firma reingeflossen bislang?
Boah.
Also mehrere 100 Millionen?
Nee, so viel noch nicht. 100 noch nicht, aber knapp dran.
Insgesamt jetzt, auch mit dem Börsengang später und
ja,
so?
Ja, genau. Also beim Börsengang sind es ja, glaube ich, 50 gewesen. Ganzen Abzüge dann, ne? Aber netto waren es dann 40 oder aber vorher waren auch schon 30 drin, 35. Also so, und da ist schon viel reingeflossen.
Also das Geschäft war dann sozusagen Handel und dann Lohnproduktion. Das heißt, du hast irgendwelche Fertiger gefunden und die beauftragten dann auf deinen, also als Veganz-Produkte gelabelt.
Und da sind wir richtig durch die Decke gegangen. Es ging dann 2018 los, quasi mit dem Neustart nach den Insolvenzen der Läden. Und da haben wir neu angefangen, völliger Restart, neuer Markenauftritt, neues Logo, wirklich auch Handel. Handelskonform, neue Mission und dann gut für dich, besser für alle ist dann so gekommen. Ne? Vorher hatten wir lieben Leben, ja, das war unser Claim, jetzt sind wir gut für dich, besser für alle. Und dann sind wir jedes Jahr 30-35% gewachsen und wir sind immer spezialisiert gewesen auf B2B. Das heißt, wir haben niemals direkt, weil unsere Läden waren zu, also Direct to Customer haben wir nie gemacht. Wir haben immer B2B, das heißt die Handelspartner.
An DM. Und so. Wer war der Größte dann?
Oder DM war lange unser größter Kunde. Edeka, Rewe. Aktuell Rewe ist unser größter Kunde in Deutschland. Wir haben aber auch nach wie vor, wir waren dann in 28 Ländern in der Spitze. Also haben Pizza nach Australien geliefert, Kekse nach Japan.
Unter eurer eigenen Marke dann?
Also unterm Veganz. Also wir machen seit 2018 nur noch Veganz. Dann habe ich den Großhandel abgeschaltet. Also
wie groß ist denn der Umsatz heute?
Ganz wenig. Wir sind gewachsen. Ja, wir waren dann so Richtung 40-50 Millionen und in dem kleinen Nische war das schon
Jahresplatz.
Ja, war das schon richtig gut. Immer Verlust. Und dann sind wir runtergeplatscht. Jetzt sind wir bei 25. Ja.
Also, warum runtergeplatscht?
Naja, wir leben, das brauche ich dir nicht erzählen, seit spätestens Ukraine-Krieg hat sich das Kaufverhalten komplett geändert. Also wir haben schon in der Pandemie, da haben wir fast noch gar nicht so viel gemerkt, außer dass die Preise für uns teurer geworden sind. Und das hat natürlich in der Wertschöpfungskette dafür gesorgt, dass wir auch unsere Preise anpassen mussten. Da haben wir schon teilweise gespürt, aber durch die Pandemie haben viele noch, weil sie nicht mehr in Restaurants konnten, im Supermarkt eingekauft, was für uns super war. Das hat es ein bisschen kaschiert, aber spätestens mit Ukraine-Krieg ist alles komplett durchgewirbelt. Das heißt, wir haben mehrere Facetten. Rohstoffknappheit, du kriegst gar keine Rohstoffe mehr. Rohstoffverteuerung, Energieverteuerung, Personalverteuerung und Nachfragerückgang, weil die Leute plötzlich, die kaufen doch vegan, aber sie kaufen es nicht mehr von der Marke, sondern sie gucken, dass sie es möglichst günstig kriegen. Und das hat wirklich für Rückgänge gesorgt, die ich so auch nicht eingepreist hatte oder erwartet hatte. Ja, wir waren auf einer ganz anderen
Welt. Aber war der nicht in all den Jahren jemals profitabel?
Ganz am Anfang, nee, sonst zwischendurch mal einmal, ein Jahr kurz. Aber es war jetzt nie, wo ich sage, wir sind gesettelt, weil wir haben auch ständig das Geschäftsmodell geändert. Ja, also Filialen, Großhandel, eigene Marke. Und dann haben wir 2020 angefangen in eigene Produktion. Und jetzt stimmt das, was du sagst. Wir haben die Firma einmal komplett in der Wertschöpfung gedreht. Also ich habe angefangen am Ende der Wurst-Einzelhandel und jetzt bin ich am Ende der Wurst angekommen. Sogar Aquaculture machen wir. Ja? Also wir sind, wir beschäftigen uns mit Vertical Farming, wir beschäftigen uns mit Eigenproduktion.
Also ihr werdet selber Hersteller,
wie gesagt. Research, das sind wir schon. Also ja. Research, Development, wir machen sehr viel Deep Dive Technology, also wirklich Food Tech, sind dadurch nicht mehr so breit.
Aber glauben deine Investoren diese Story? Also finden das alle okay, dass wenn man in so eine Firma investiert, dann macht man das ja wegen des Modells, dass man zu dem Zeitpunkt dann sieht. Und wenn man dann ständig miterlebt, dass der Gründer das immer wieder verändert, war das okay, oder?
Es gibt solche und solche Sichtweisen. Es gibt eine Sichtweise, die positiv ist, die sagen, er hat sich den Gegebenheiten angepasst, weil er war der Pionier und als Pionier, als First Mover hast du immer, du probierst alles aus und du kriegst halt, und wir sind halt sehr innovativ. Wir sind innovativste, also wir sind ja nicht nur innovativste Food-Marke, sondern auch im Vergleich mit allen anderen Marken, letztes Jahr, jetzt zweimal hintereinander in den Top 3 mit Tesla zusammen, ja. Also das ist, wir sind wirklich eine innovative Marke.
Auch was ist denn euer Produkt jetzt? Also was verkauft ihr vor allen Dingen?
Wir sind nach wie vor stark im Sweets- und Snacks-Bereich. Also so. Wir machen so Duplikate von Snickers, Bounty, die bauen wir halt in vegan. Wir sind im Fisch, also wir machen Fisch aus Algen, also Lachs. Wir machen Käse aus Nüssen.
Und das wir machen macht dann alles eine Fabrik oder gibt es da mehrere Fabriken?
Mehrere.
Und so eine Fabrik zu bauen und Leute einzustellen dafür, das hast du ja alles dir beigebracht.
Das haben wir jetzt, das ist gerade unser Gameplay aktuell, genau.
Das heißt, du hast jetzt irgendwie...
Wir eröffnen gerade unsere vierte Fabrik.
Was gibt es für Fabriken, wo kauft man so Maschinen, wer kann sowas betreiben?
Genau.
Das ist ja was ganz anderes, das hast du jetzt alles wieder gelernt.
Genau, was wir gemacht haben, wir haben vor allen Dingen Patente erworben, ne? Weil ich habe gelernt durch meine Reise, gerade durch den Großhandel, auch durch die Marke, wenn du viel rausgibst, es ist halt alles Copy-Paste, sehr schnell nachmachbar. Und dann bist du, wir haben nicht die finanziellen Background, so tiefe Taschen wie eine Unilever, Nestle habe ich nicht, ja. Da kann ich niemals mit konkurrieren. Und deshalb ist bei mir die Erkenntnis gereift, wir brauchen was wirklich unique ist, was einzigartig ist und was geschützt ist.
Das kann man als Lohnfertiger eigentlich nicht haben und als Händler ist schon gar nicht.
Genau. Und deshalb haben wir angefangen, wirklich in IP zu investieren. Wir haben auch viele Patente gekauft, tatsächlich. Ja.
Also Patente für die Produktion von Lebensmitteln.
Für bestimmte, wir haben zum Beispiel jetzt, unser neuestes Gimmick ist, wir drucken Milch, also Milchalternativen. Ja? Also du kennst Oatly Hafermilch im Tetra-Pack. Und unser Slogan ist, wir machen die Milch platt, weil dieses Tetra-Pack machen wir auf dem DIN A4-Seite. Also wir schicken dir nach Hause 10 Liter Milch als Blatt Papier. Und das tust du dir zu Hause mit Wasser in den Mixer und du hast genau das gleiche Ergebnis. Schäumt, schmeckt, aber es hat...
Und ist es gesund?
Natürlich ist es.
Also ich krieg von dir ein Blatt Papier geschickt und das tue ich in den Mixer und dann wird daraus Hafermilch.
Genau. Oder Mandelmilch oder name it.
Aha.
Und du zahlst dafür deutlich weniger als heute für einen Tetrapack. Du musst nicht schleppen. Du hast keinen Müll. Und du kannst individuell entscheiden, wie viel verbrauchst du jetzt gerade. Du machst dir quasi frisch immer genau on demand, was du willst. Also das ist der neue, kommt jetzt auf den Markt. Wir bauen jetzt gerade die letzten Maschinen auf und in 2 Wochen geht's los.
Okay.
Aber wir haben noch mehr Dinge in der Pipeline, aber das ist nur ein, damit du weißt, oder ein Verständnis dafür bekommst, wo jetzt unsere Reise gerade ist.
Was hat dich denn bewogen, dahin zu gehen? Also weil du gemerkt hast, diese Lohnfertigungssache, die lohnt sich nicht so richtig.
Wir machen es ja immer noch zum Teil. Also für Sweets and Snacks haben wir immer noch Lohnproduzenten, aber da haben wir zumindest einen Geschmacksschutz und einen Know-how-Schutz drauf, ja. Und das ist auch unser Brot- und Buttergeschäft heute. Also du kannst sagen, unser Hauptgeschäft machen wir heute mit Schokoriegeln und Keksen. Ja, und danach kommen dann die ganzen anderen Sachen. Wir machen natürlich auch mittlerweile Food Service. Wir haben einen Partner mit Aramark, mit RB Leipzig. Wir sind der Sponsor von RB Leipzig.
Ja, habe ich gesehen. Auf dem Ärmel seid ihr drauf, ne?
Ja, aber das ist ja nur das Ergebnis einer Kooperation, die viel mehr Wert bietet als das, was der Zuschauer sieht. Ja, wir versorgen das ganze Stadion, die Mannschaft.
Wie kam das?
Witzig, eine witzige Begebenheit. Dortmund hat mich angefragt, haben mich eingeladen nach Dortmund ins Stadion, war ich dort. Man muss wissen, obwohl Timo Hildebrand, der Torhüter, einer meiner ersten Investoren war und auch der erste, der mich mal ins Stadion geschleppt hat, als er noch bei Schalke war, habe ich mit Fußball nichts am Hut. Und dann hat mich Dortmund eingeladen und dann war ich dort, VIP-Launch, mir alles angeguckt, sie haben mir alles gezeigt, haben mich umworben. Komm doch und mach hier deine Produkte. Und natürlich wollten sie eine Werbepartnerschaft. Aber mir hat dieses, ich bin mit dem Zug angereist, mir hat dieses, ich habe auf der Straße nur Besoffene gesehen. Sorry, es ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber und mir hat dieses Klischee, was ich so im Kopf hatte vom Fußball, wurde voll erfüllt, ja. Also viele Krakelnde, laut und feiernde, und das war überhaupt nicht meins. Und da habe ich gesagt, nee, tut mir leid, Jungs. Also ich finde gut, dass hier 80.000 Leute sind. Es wäre auch eine super Plattform für uns, den alle mal ein veganes Würstchen in den Mund zu stecken, weil es einfach so dieses Test bringt echt viel. Weil viele haben ja so Berührungsängste. Und da habe ich gesagt, also mir gefällt das hier nicht. Ich würde vielleicht einen Club aus dem Osten, kann ich mir vorstellen, und der vielleicht nicht so eine Fangemeinde hat. Ohne, dass ich jetzt Dortmund abstrafe, aber ich fand es einfach nicht geil. Ja. Und dann haben die mir einen Kontakt zu RB Leipzig gemacht. Ja, und dann hat RB Leipzig sich bei mir gemeldet, dann haben wir uns getroffen und dann haben wir durch die Pandemie ziemlich lange hin und her und vor und zurück und dann haben wir einen 4-Jahres-Kontrakt gemacht. Und
das zahlt man dann irgendwie ein paar hunderttausend Euro für?
Man zahlt, man kriegt aber auch was. Also man kriegt das komplette Stadion. Wir haben 13 Kioske im Stadion. Also die normalen Kioske sind, also wenn du ins Stadion gehst, siehst du überall Vegans. Also neben Red Bull siehst du nur noch Vegans.
Und aber den Leuten schmeckt's?
Ja, also das war auch eine Erkenntnis. Am Anfang hatten wir Penetrationsraten von 3%. Ja, wir dachten, na scheiße, ey, was ist denn jetzt los? Ey? Die müssen auch mal vegane Würstchen essen. Ne? Aber wir nähern uns den 10%, was ein sehr guter Wert ist.
Das heißt, ähnlich wie normale Würstchen?
Nee, ich meine 10% kaufen dann unsere Wurst, als vegane Stadionwurst. Also,
es ist nicht die einzige Option, es gäbe auch noch irgendwie...
Es gibt also nur zwei, es gibt die vegane Wurst und von uns, die vegane Stadionwurst, und es gibt die Wurst aus Fleisch. So. Und da die kosten das gleiche.
Und 10% nehmen wir jetzt eure?
10% nehmen mittlerweile schon unsere. Was? Da gibt es natürlich noch Schokoriegel und Kekse und so, Gummibärchen und so. Und RB Leipzig war insofern geil, weil fast 50% sind dort weiblich. Das ist ja unsere Zielgruppe. Also unsere Hauptzielgruppe ist weiblich. Und dann sind Eltern mit ihren Kindern, Oma, Opa. Das ist ja, wenn du mal bei RB Leipzig im Stadion bist, das ist ja Familienhappening. Das ist ja Volksfest. Das hat ja nichts mit...
So wie keine Ultras?
Nee. Also das war jetzt nicht so das normale Stadionerlebnis, was ich so auf Schalke oder in Dortmund hatte. Und deshalb haben wir uns da auch sofort zu Hause gefühlt. Und man muss fairerweise sagen, RB Leipzig ist ja selber noch ein Startup. Und das macht es auch cool. Sind coole Jungs, Mädels. Ist eine super Ebene, super Austausch. Die Geschäftsleitung, gut, Oliver Minzlaff ist nicht mehr in der Geschäftsleitung, aber er ist noch präsent. Und das macht einfach total Sinn mit denen. Mhm.
Aber okay, das heißt, ich habe jetzt verstanden, so eure Reise. Da gab es ja noch eine wichtige Kapitel mit dem Börsengang. Erzähl mal da ein bisschen was. Also ihr seid
2021
an die Börse gegangen.
Ja, und der Grund, ich sag mal heute, Veganz an die Börse, gehört es dahin? Fragezeichen.
Hm. Aktuelles Market Cap ist, glaube ich,
vergiss es.
20 Millionen oder so.
Brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Also gucke ich mir gar nicht an. Ist auch nicht adäquat, ja. Also, aber da gibt es ja auch andere Firmen, die das leider im Moment konstatieren.
Aber es war ja mal damals, als ihr in die Börse gegangen seid, da war die Firma nicht über eine Milliarde 100. wert, aber ein paar hundert Millionen wert, ne?
Ja, über 100, ja. Mhm. Aber der Grund, warum wir in die Börse gegangen sind, war, wir brauchten wieder Geld, Eigenkapital. Mhm. Wir hatten einen Bond aufgelegt mit 10 Millionen.
Also eine Anleihe.
Genau. Und wir brauchten Eigenkapital. Und für die VC-Fonds haben
wir... Also du brauchst Eigenkapital, um diese Anleihe, die ja Fremdkapital ist, abzulösen sozusagen.
Nee, nicht abzulösen, aber du brauchst einfach wieder auf der EK-Seite ein bisschen Puffer. Und wir hatten ja viel vor und auch, wir hatten super Wachstum, 30-35% jedes Jahr. Also es war jetzt keine Story, die irgendwie schlecht nach außen zu verkaufen gewesen wäre, ja, 21 oder 20 ging es ja los mit der Kapitalrunde. Und dann habe ich mit den VCs gesprochen, die ich alle kenne über Jahre, ja, man redet ja häufiger. Aber für die VC-Fonds waren wir schon zu erwachsen. Ne? Wenn du 11 Jahre, 10 Jahre am Markt bist, hast du nicht mehr die Wachstumserwartungen, die an so einen Case...
Keine 10x, ne?
Ja, 100% im Jahr wollen die Wachstum, aber das haben wir nicht mehr. Wir sind ja ein etabliertes Unternehmen. Ja. Für die Private Equities war man nicht interessant.
Und zu klein?
Nee, weil wir nicht profitabel waren.
Ah, ja, okay.
Und die brauchen ja irgendwie ein Multiple fürs EBITDA. Wir hatten aber keins Negatives. Und das hat schwierig. Und dann blieb als letzter Ausweg der Börsengang. Und dann, das war der Grund, der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden haben.
Dann habt ihr auch bei der Börse, hast du gerade erzählt, schon einige, also 20, 30 Millionen sind dann am Ende netto reingekommen.
Genau.
Und ich finde, für die Investoren, die damals euch das Geld gegeben haben, ist aber keine erfreuliche Geschichte, aber man kann zumindest sagen, du hast dich nicht in dem Sinne bereichert, weil du hast auch akzeptiert, dass du für 3 Jahre nach Börsengang keine Aktien verkaufen würdest.
Ich habe auch zum Börsengang nichts verkauft. Ja, also ich habe nicht ausgecashed, weil mir geht es auch nicht um Geld tatsächlich. Ja? Geld habe ich vorher genug verdient, habe ja schon einiges erzählt. Und ich habe auch ein Gefühl mittlerweile, ne, Geld, was kann man damit? Und mein Hauptthema ist halt Veganz. Ich bin auch in anderen Firmen investiert gewesen oder habe auch andere Firmen noch, ja. Aber mein Hauptthema ist Veganz und da ist mein ganzes Kapital reingeflossen. Mhm. Und da steckt auch mein Leben drin, ja. Und deshalb habe ich gesagt, nee, ich nehme mir kein Geld raus und ich will auch 3 Jahre kein Geld rausnehmen. Ich will euch zeigen, dass bis 24 die Butze profitabel ist und daran halte ich auch fest. Ja, also und man muss wissen.
Aber schafft man das jetzt mit einem Umsatz von 25 Millionen, den ihr jetzt aktuell nur noch habt, da profitabel zu werden?
Ja, schafft man. Aber A, muss ja der Umsatz nicht so bleiben und B, sind wir da, denke ich, auf keinem schlechten Weg. Weil,
wenn
was
man
wir jetzt 3, 4
Fabriken betreibt, dann ist allein
so. Ja, aber du hast die Wertschöpfungstiefe erhöht, du hast eine höhere Marge, also du kannst auch höhere Margen nehmen, weil du etwas hast, was eine hohe Begehrlichkeit erzeugt und was kein anderer hat.
Wo sind denn die Fabriken?
Wir haben eine in Österreich, wir haben eine in Berlin, eine in Neubrandenburg und eine jetzt in Ludwigsfelde, also bei Berlin.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
Nicht mehr so viele. Wir sind jetzt noch, also in der Zentrale sind es noch 50, 53. Da haben wir jetzt stark reduziert. Da kommen wir von 125 in der Zentrale und in den Produktionen arbeiten 30, 40 so in dem Dreh.
Insgesamt über alle Standorte hinweg?
Ja, ist nicht so viel.
Aha.
Ist nicht so viel.
Und auch, aber da, du wirst ja auch sozusagen durchaus jetzt kritisiert von, sag mal, Analysten, von Aktienbörsenleuten, weil die sagen, Mensch, da hat jetzt jemand die Börse gebracht und der Kurs ist jetzt ja sozusagen 80-90% unter dem, was es damals war.
Ja, also ich sag mal so, dass der Kurs da ist, wenn du dir unsere Aktien mal genau anguckst, wirst du sehen, dass da keine Liquidität drin ist. Ja, du kannst mit 1000 Aktien handeln am Tag, kannst du den Kurs in die eine, in die andere Richtung zweistellig bewegen. Ja, weil der Hauptanteil der Aktien ist in Hand von institutionellen Anlegern. Und die verkaufen nicht. Also mit denen bin ich ja in Kontakt. Das sind ja meine Gesprächspartner. Im Prinzip sind das wie Investoren vorher, nur die haben über die Börse gekauft oder über eine IPO oder vorher. Und da sind ja namhafte Leute dabei. Ne?
Aber wie kriegt man den Kurs jetzt wieder hoch? Weil irgendwann wollen die ja raus. Und der Wert muss ja,
ich glaube, der Kurs ist da unten, klar, durch die allgemeine Lage ist viel geschuldet. Aber wenn du als Unternehmen letztes Jahr dann 12 Millionen miese und wir mussten zweimal ad hoc melden, dass wir noch weiter miese machen und noch weiter miese machen. Weil als der Krieg losging, habe ich nicht erwartet, dass das uns so runterzieht. Habe ich wirklich nicht erwartet. Mhm. Und deshalb musste ich zweimal runterkorrigieren und das findet eine Börse nicht so geil. Ne? Muss man das, und deshalb finde ich, die Reaktion darauf ist okay. Ist unsere Firma deshalb nur 20 Millionen wert? Natürlich nicht.
Ja. Also ich gucke mal gerade nach, wie viel ist, ich weiß es gar nicht, ich habe das gerade.
11 Euro.
Warte eine Sekunde, während wir hier sprechen, hier Live-Service, Aktien.
Und wo nehme ich meinen Optimismus her? Ich
ja, doch, du hast recht. Irgendwie, das ist unter 20 so aktuell, ja.
Genau. Und wo nehme ich meinen Optimismus her? Weil ich weiß ja, was wir jetzt getan. Also erstmal muss ich mich dafür jetzt nicht rühmen als Manager, dass ich jetzt Kosten reduziert habe. Das würde ich als Aktionär von, und ich bin Hauptaktionär. Ich habe ja in der Krise noch dreimal nachgekauft.
Also die gehören jetzt ungefähr 30%?
Nee, ein bisschen über 20. Also ich wollte wieder auf 25. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich muss ja immer eine Directors-Dealing-Meldung machen und ich kann nicht über die Börse kaufen. Ich muss immer große Stücke und es verkauft mir keiner große Stücke. Ja, also ich habe tatsächlich sogar nachgefragt, als die Kurse so bei 16, 17, 18 waren.
Du mehr kaufen kannst.
Ja.
Also du würdest jetzt, wenn du könntest, für 1, 2 Millionen
nachkaufen. Hab eine für 1 Million nachgekauft. Weil ich, natürlich, ich glaube an die Story und ich bin voll committed und ich weiß ja auch, was für eine Leistungsfähigkeit in der Company steckt. Jetzt müssen wir es nur auch zeigen, dass sich das in Zahlen, Daten, Fakten niederschlägt. Ne? Und da auf diesem Weg sind wir gerade.
Das heißt, du suchst aber am Ende nach Händlern weiter?
Nö, gar nicht. Im Moment, unsere Hauptgameplay ist, wie können wir unsere Position, als Foodtech-Unternehmen mit Produkten, mit einer IP stärken, die sich dann in Endprodukten am Markt niederschlägt, die so unique sind, dass sie alle haben wollen.
Klar, weil am Ende musst du oder irgendwann, wenn du so ein Produkt hast, einen Händler finden, der dir das für...
Die Händler kennen wir ja alle 10 Jahre. Also es gibt, glaube ich, keine Firma im veganen Bereich, die länger die Händlerbeziehung hat als wir. Gibt's keine.
Okay, das heißt, am Ende bist du auf der Produktsuche. Du suchst ein Produkt, das dir erlaubt, einen Umsatzsprung zu machen. Weil die Händler, sagst du, die kennst du eh.
Ja.
Da kommt kein neuer dazu, da geht auch keiner weg. Du brauchst ein Produkt, das der Gamechanger ist.
Genau, und die haben wir. Die haben eine Pipeline. Ich sag ja, das gedruckte Milchthema geht jetzt im Vorfeld. Ich meine, wir haben ja die Roadshows schon hinter uns bei unseren Kunden. Wir machen auch diesmal D2C. Wir fangen mit D2C tatsächlich an. Für mich ein neues Geschäft. Das heißt, wir haben 6 Influencer, die quasi dieses Millic-Thema, so heißt es, Millic, also es ist quasi die Marke, die Kategorienname dafür, die das quasi unter ihrer Marke oder als Co-Branding mit unserer, können sie entscheiden, vermarkten, ja, und weil du brauchst schon einen gewissen Education-Part, weil heute kaufst du deinen Tetra-Pack Oatly im Supermarkt, ja, dein Liter, morgen lässt es dir meinetwegen 10 Liter mit der Post schicken, zahlst dafür einen Bruchteil und musst aber zu Hause noch den Schritt gehen, Wassermixer. Dass das so, also es ist so convenient, wie es nur maximal geht. Du musst kein Pulver irgendwie rumkleckern. Und
wer erfindet sowas jetzt bei euch?
Das haben wir gekauft tatsächlich aus den USA.
Das Patent?
Ja. Mhm. Das wurde entwickelt für Starbucks, mit Starbucks in den USA, wurde dort approved, hat Preise gewonnen und dann kam die Pandemie und dann lag es in der Schublade und dann waren wir da. Und dann haben wir es gekauft.
Und das heißt, dann hast du bei Starbucks angerufen und gefragt, ob du das Patent kaufen kannst?
Nö, es wurde von einer Firma für Starbucks gemacht. Und die Firma, die es für Starbucks gemacht hat, mit der habe ich heute selber eine Firma. Also wir haben quasi auch, also ich habe mich auch privat mit meiner Vermögensverwaltung investiert. Und dort haben wir jetzt 2, 3 Firmen gegründet. Und wir machen noch mehr als das. Also wir machen mehr als jetzt Milch. Wir können alles drucken. Wir können Shampoo, wir können... Cannabis drucken, ja, auch ein Thema. Was jetzt in Europa noch nicht so.
Aber wann kommen die Produkte auf den Markt? Also wann werden wir es?
Millic kommt in 2 Wochen auf den Markt. Wir starten im Foodservice, also in 2 Wochen. Ich weiß nicht, wann die Sendung hier kommt, aber.
Ja. Also irgendwann im Sommer 2023 reden wir.
Genau. Jetzt, ja. Dann sind sie auf dem Markt, genau. Ja. Wir starten mit Foodservice, das heißt, bei allen gängigen Systemgastronomen, die du kennst, die haben morgen keinen Tetra-Pack mehr und müssen dann sich das teuer anliefern lassen in großen Paletten, sondern die haben dann quasi ein kleines Sheet und wenn jemand eine Latte Macchiato mit Hafermilch will oder mit Mandelmilch.
Warum will denn Starbucks das nicht mehr haben? Also wenn das so gut funktioniert, warum wollte Starbucks das nicht mehr haben?
Ja doch, ist alles gut. Also wir sind ja die Ersten, die es produzieren.
Also habt ihr das Patent gekauft nur für den deutschen Markt, auf den europäischen
Nein,
Markt?
Nein, fürs weltweit.
Aber warum haben die das gegeben? Warum hat das Starbucks einfach so abgegeben, das Patent?
Nee, Starbucks hat es nicht abgegeben. Die Firma, für die es entwickelt, also Starbucks war mit in der Entwicklung beteiligt, haben es approved, haben quasi das mit verfeinert, wie sie es haben wollen. Ja. Dann kam die Pandemie, dann war ja wirklich alles zu in den USA, da lag es in der Schublade und wir haben es von der Firma gekauft, die Patente hat.
Ah, und was kostet was?
So ein Patente zu kaufen, das upfront ein paar hunderttausend, aber das Hauptthema kommt über die Lizenz, über die Jahre.
Das heißt, also
du zahlst quasi am Umsatz.
Über jetzt Jahre hinweg an die Erfinder.
Genau, aber wir können, wenn jetzt Starbucks USA oder jemand anders das möchte, was auch gerade parallel läuft, dann läuft das über uns, klar.
Mhm. Und sag mal jetzt, wenn du sagst, du hast eine Vermögensverwaltung und auch verschiedene andere Firmen, was hast du noch so für Firmen?
Ja, es ist fast alles im Food allokiert. Wir haben jetzt 2 Firmen in den USA, wo wir uns eben tatsächlich mit sehr viel Foodtech beschäftigen.
Also ist aber dann separat von Vegans?
Das ist separat, aber Vegans kann davon im Zweifel auch partizipieren, ja, weil ich ja dort auch immer mithöre und sehe und viele Dinge sehe, viel Zugang zu Investoren habe, in die UAI. Also wir haben schon dadurch gute Connections aufgebaut, die auch Vegans helfen.
Aha.
Also zum Beispiel ein riesiges Thema, was ich gerade mache, ist Vertical Farming, ja, weil nächste Woche unterschreibe ich einen Vertrag für ein neues Patent. vom Fraunhofer. Aha. Den haben wir schon länger zusammengearbeitet und wir kaufen eine Technologie für die, wo du Vertical Farming überall auf der Welt quasi unabhängig von den klimatischen Bedingungen aufbauen kannst.
Aber ist das eine Sache, die auch schnell zu Umsatz führt? Weil ihr habt jetzt ja, wenn man euch anguckt.
Das hat mit Veganz, also Veganz kauft das zwar, aber das hat mit Veganz erstmal nur was damit zu tun, dass wir die Technologie, den anderen Baustein haben, dass wir das, was im Vertical Farming angebaut wird, nämlich wir haben mit dem Fraunhofer seit 2 Jahren eine Erbse entwickelt, Erbsenprotein. Wir bauen Erbsenprotein an. Heute, Rügenwalder war hier, oder war nicht hier, Gerohim ist nicht mehr Rügenwalder, aber Ex-Rügenwalder, Beyond Meat, alle machen Erbsenprotein. Der Erbsenproteinpreis geht durch die Decke. Steigt jedes Jahr, kaum noch verfügbar. Der $7,000 die Tonne, kommt nur noch aus Kanada. Deshalb haben wir vor 2 Jahren gesagt, wir haben auch Erbsenprotein. Wir machen auch ein sehr innovatives, also Fleischersatz im Trockenbereich, also nicht mehr im Kühlbereich, sondern trocken. Auch innovativ, anderes Thema. Haben wir gesagt, wir müssen einen Weg finden, die Erbse uns anders habhaft zu machen. Und so sind wir ins Vertical Farming gekommen. Und so habe ich mit dem Fraunhofer ein Projekt gestartet, ein Forschungsprojekt, habe gesagt, hier, zeigt mir mal, hier habt ihr Geld, bitte entwickelt mal eine Erbse, die im Indoor Farming wächst. Das haben wir gemacht. Und dann habe ich gesehen, worauf die wächst, nämlich auf einer Anlage, die es so auch noch nicht auf der Welt gibt. Und habe gesagt, ja, dann habt ihr dafür auch ein Patent? Ja, dann haben wir das auch genommen. So, und das ist genau das. Und so sind wir jetzt in der Lage, erstmalig, weil Vertical Farming bisher ist immer, die Firmen sind ja alle pleite gegangen. Ja, also viele, die du so kennst, gibt es nicht mehr. Oder
die ganzen Startups, wie hieß nochmal das eine, das auch richtig große Finanzierungsrunde bekommen hat?
Ja, Infarm ist nicht pleite, aber sie haben sich aus Deutschland zurückgezogen.
Genau, Infarm,
genau,
die meine ich.
Das, ja, die, da haben wir jetzt auch ein paar Mitarbeiter aufgesammelt. Also, weil es ist, was die immer gemacht haben, ist, wir machen Vertical Farming, machen Salat und Kräuter und bieten es im Einzelhandel an. Dann konkurrierst du aber mit dem Endprodukt gegen die Agrarprodukte vom Bauern. Und preislich kannst du da im Vertical Farming mit den Energie, was du da verballerst, nicht mithalten. Wir kommen von der anderen Seite. Wir sagen, wir kommen mit einem industriellen Ansatz und sagen, wir verarbeiten eine Erbse zu Erbsenprotein, die eine hohe Nachfrage hat und einen viel höheren Preis. Und im Übrigen die Anlage, die Technologie, die wir kaufen, hat auch, was den Energiebedarf angeht, die CapEx angeht, ist die viel besser aufgestellt als alles, was heute auf dem Markt verfügbar ist. Und die beiden Enden haben wir jetzt zusammengebracht. Und deshalb können wir jetzt, wir können mitten in der Wüste, können wir so ein Ding hinbauen.
Also sozusagen eine Fabrik, wo dann auf Vertical Farming Logik
Erbsen. Ja, Moment, Erbsen. Dann kommt unsere Technologie dran. Aus den Erbsen machen wir Protein-Fleischersatz, der dann für die Bevölkerung vor Ort als...
Das heißt, du versuchst dann so eine Wertschöpfungskette aufzubauen.
Genau.
Erstmal Vertical Farming Patente, dann irgendwie da Erbsen anbauen, dann die zu verwandeln in Protein, auch wieder ein Patent, auch wieder Wertschöpfung. Und okay, das ist sozusagen euer Strukturhintergrund.
Das machen wir gerade. Und das schafft, das ist auch gesamtgesellschaftlich, politisch ein riesiger Schritt. Also die meisten haben es noch gar nicht verstanden, weil du schaffst damit Ernährungssicherheit überall auf der Welt. Egal wie das Klima sich dort entwickelt, egal wie Dinge sich entwickeln, weil Landwirtschaft wird ja immer schwieriger.
Aber Vertical Farming heißt, man kann in der Wüste was bauen, also nur weil
du baust eine Halle und baust es rein. Also es ist jetzt sehr vereinfacht.
Also natürlich. Du brauchst auch Wasser und
nein, Wasser ist im Kreislauf. Du brauchst kein Wasser. Du natürlich brauchst du einmal Wasser, aber du hast einen Nährstoffkreislauf.
In dieser Halle dann?
In der Halle, ja, genau. Also in der Farming-Anlage. Du hast wie so ein Fließband, da werden die Pflanzen gezogen und vorne säst du, hinten erntest du. Und das, also du hast, bei unserer Erbse hast du 6 Erntezyklen im Jahr. Das heißt, draußen in der freien Wirtschaft kannst du, also in der Agrar, kannst du einmal im Jahr ernten. Die Pflanze wird 120 Zentimeter hoch und hat dann, 800 Gramm pro Pflanze. Wir haben eine Pflanze, die ist nur 60 Zentimeter hoch, macht aber 1,2 Kilo pro Pflanze, pro Quadratmeter. Aber wir können 6-mal im Jahr ernten. Das heißt,
ist das alles gesund, also für den Konsumenten?
Das ist eine Erbse. Es ist nichts Künstliches, es ist eine Erbse.
Aber die
ist gesünder als alles, was es ist sauber, es ist kein Düngemittel drauf, es ist keine Pestizide drauf, es sind keine Umwelt, es ist alles klinisch. Also
wenn das
alles,
warum macht das nicht andere? Ich meine, was du jetzt erzählst, warum kommt da jetzt so ein ehemaliger, sag ich mal, Daimler-Manager
so ein Fuzzi, ne?
Die Ecke und macht sowas auf einmal? Warum?
Vertical Farming haben andere schon gemacht, aber nicht mit dem Approach, ich komme ja eigentlich komme ich von der Nutzerseite. Ich habe ein Problem und habe nach einer Lösung gesucht. Die Vertical Farming-Leute, die es bisher betrieben haben, haben eine Technologie gehabt, ja, haben quasi riesig hochkomplizierte Anlagen gebaut, haben aber im Prinzip gar keinen Use Case dafür gehabt, außer Salat für Supermärkte zu liefern. Das ist aber kein Use Case. Das funktioniert nicht. Das haben ja alle gezeigt. Und wir haben jetzt zwei Welten zusammengebracht. Also der erste wichtige Step, Meilenstein war, dass wir diese Erbse entwickeln. Weil vorher, vor uns hat noch nie, also ich sag mal uns, aber die Arbeit hat das Fraunhofer gemacht, wir haben es nur finanziert. Als wir die Meldung vor 2 Jahren rausgegeben haben, hat das keinen interessiert, weil es keiner verstanden hat.
Aber wenn du so eine Geschichte wie jetzt mir, wenn du die der Börse erzählst, so irgendwie in irgendwelchen Investoren-Calls.
Nächste Woche.
Aber also glauben die daran? Also wird das also bislang ja nicht. Also die oder ist die Geschichte noch gar nicht so richtig im Markt, weil sonst wäre die Firma ja nicht so wenig wert. Weil
aber ich wollte dir ja nur ein paar Einhakpunkte geben. Deine Frage war ja, woher ziehe ich meinen Glauben, dass das eine Maschine wird, die wieder in Richtung 100, 200, 300, 400 Millionen Euro Bewertung geht, ja? Und genau das sind die Punkte, weil das sind jetzt keine kleinen, ich entwickle mal ein veganes Würstchen-Themen, sondern das sind Themen, die wirklich weltweit Probleme lösen
können. Brauchen wir noch weiter Cash, um das weiter zu entwickeln zu können?
Im Moment nicht, nein. Also für die Installation einer Anlage, ja, aber dafür, wir sind ja nicht angetreten, selber so ein Ding hinzubauen, sondern wir sind quasi dann Lizenzgeber und partizipieren an jeder Ernte. Ja, das ist eigentlich der Case für uns.
Aber das heißt, ihr habt durch noch genügend Cash in der Firma jetzt über den Bond und die IPO-Einkünfte, Kapitalerhöhung, die es
ja
de facto war.
Ja, das ist auch der Grund, warum die meisten, die gucken immer Net-Cash-Position, ja, die ist negativ, weil immer der Bond gegenrechnet wird, irgendwelche Crowdfundings noch gegenrechnet werden. Ja, aber solange ich die nicht zurückzahlen muss morgen, ja, habe ich kein Problem. Ich habe genügend Cash, um meine Burn, die kaum noch da ist, zu finanzieren. Ja, also insofern ist das theoretische Diskussion, aber die Börse, die Analysten gucken halt da drauf und sagen, ja, der Bond wird 2025 wird der fällig. Sag ich, ja, warte doch mal ab bis 2025. Ist ja nicht so, dass ich die Hände in den Schoß lege, ja.
Aber das heißt, du bist einfach zuversichtlich, dass du, auch wenn, also wenn der Bond morgen fällig würde, also die Anleihe zurückgezahlt werden müsste, dann wärst du jetzt zahlungsunfähig?
Nee.
Auch nicht. Auch nein. Okay. Aber du bist durchaus jemand, der sehr unternehmerisch, auch sehr risikoaffin unterwegs ist, auch wieder sein eigenes Geld, du hättest ja ein anderes Leben wählen können. Du hättest ja sagen können, Mensch, nimm die Millionen aus den Grußkarten, aus den Musical-Tickets und mach mir ein schönes Leben. Aber du hast Bock auf solche Abenteuer.
Ja, also ist auch das, was ich den Investoren immer sage. Ey, ich bin der größte Anteilseigner, ja, und ich habe nochmal Geld nachgekauft. Wenn ich ausgecashed hätte zum Börsengang, dann würde ich verstehen, warum ihr jetzt unruhig werdet, ja, weil dann hätte ich jetzt nicht mehr so den, aber da steckt ja mein ganzes Vermögen drin.
Aber musst du auch natürlich trotzdem ein bisschen an dich glauben, als dich, an dich als Visionär, an dich als Unternehmer, ja.
Und das war jetzt eine lange, lange, lange Antwort auf deine Frage, ob das nicht welche kritisch sehen, dass ich so oft das transformiert habe. Und du merkst aber, dass es war notwendig. Zum Beispiel wäre ich verharrt in dem Thema Supermarkt, würde es mich heute nicht mehr geben. Wäre ich verharrt in dem Thema Großhandel, würde es mich heute nicht mehr geben, weil ich wäre austauschbar. Im Lebensmitteleinzelhandel gibt es keinen Großhandel. Gibt es einfach nicht. Im Biomarkt ja noch, die haben noch einen, aber der stirbt auch gerade. Also das ist kein Geschäftsmodell, worauf du wirklich Wertschöpfung aufbauen kannst. So, mit der Marke ging es dann schon los, ja, aber dann ist eine große Abhängigkeit mit den Lohnproduzenten und du hast geringere Margen. Ja? Teilst du dir ja die Marge.
Mit dem Lohnhersteller.
Genau. Und jetzt wir haben ja nicht nur, dass wir es selber produzieren, wir haben auch die IP. Und das ist.
Also die Rechte da, ne?
Genau. Wir sind die Einzigen, die es können. Und das ist ein Asset, was so den meisten noch verborgen ist, aber was jetzt, denke ich, die nächsten.
Gibt es irgendwie, mit dem du dich austauschst, der dich berät, der eng an dir dran ist? Also bei all diesen Entscheidungen, diesen ganzen.
Ich habe einen Aufsichtsrat, der ist ja sehr renommiert, ne?
Wer ist da so drin?
Ja, der Michael Durach von Develei, ne? Der, also Familienunternehmer schon, weiß ich nicht, in welcher Generation. Dann Ex-Unilever, Roland Sieker, Ex-Lidl. Ronny Gottschlich, also wir haben schon Dr. Jens Pippich von ProSieben Sat.1, also hier Accelerator, ne, 10 Jahre aufgebaut, gemacht, also sind auch bei uns, der ist jetzt bei Fressnapf. Also wir haben schon, ich denke, hat man gestern Aufsichtsratssitzung, ist schon ein guter Reflektor, wo man sich was holen kann. Ansonsten habe ich immer den Nachteil, dass ich allein gegründet habe und auch oft alleine in Entscheidungen war, ja. Also das ist so. Den Nachteil trage ich mit mir rum. Was ich immer hatte, war ein starkes Team, mit dem man sich gut austauschen konnte.
Also das ist kein Gründer, Co-Gründer oder sowas oder irgendwie langjährigen CFO oder sowas, immer.
Also ich habe langjährige Mitarbeiter, ja. Aber ich bin schon viel alleine und das ist manchmal Fluch, manchmal ist es Segen. Aber ich bin eher, weiß ich, ein Typ mit Unternehmertum, der bringt seine Leute in Verantwortung, lässt sie entscheiden. Und das trägt auch so ein bisschen diese Firma. Trotzdem musste ich jetzt die letzten 12 Monate sehr schwierige Entscheidungen treffen.
Und du hast dich ein bisschen aus Social Media und so zurück oder aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen. Du warst ja lange sozusagen Instagram sehr aktiv, warst bei Markus Lanz in der Show mehrfach, aber das machst du nicht mehr so.
Nee. Also Shows, wenn sie denn wieder angefangen, im Moment interessiert es halt keiner, das Feld, wo ich unterwegs bin. Ich glaube, das kommt wieder, aber jetzt dominieren andere Themen gerade. Krieg, lange, also du weißt, Markus Lanz war ein Jahr lang, 2 Jahre lang nur Pandemie, jede Sendung, und dann war es jetzt sehr viel Krieg und sehr viel andere Themen, aber das kommt auch wieder, weil irgendwann wird es auch wieder um Ernährungssicherheit gehen, um Klimawandel gehen. Ich bin jetzt nicht der Aktivist, der auf die Straße geht, das ist nicht mein Game. Ich bin eher der den Menschen Opportunitäten schafft, die einen Anreiz haben und die auch wirtschaftlich Sinn machen. Also heißt wirtschaftlich beim Einkaufen. Die müssen einen Preispunkt haben, die müssen schmecken, die müssen Sinn machen, auch in der Wertschöpfungskette, was Klima und Fußabdruck angeht. Das ist mein Gameplay.
Aber ob irgendwas schmeckt, das entscheidest am Ende du. Also du sagst dann.
Da bin ich gar nicht involviert. Da bin ich
nur. Du machst diese Verkostungen dann und so.
Genau, das bin ich aber nicht. Da bin ich gar nicht dabei. Da bin ich auch der falsche Musiker.
Aber du hast aber irgendwelche Lebensmitteltechniker in den Fabriken und so?
Ja, klar.
Hast du eingestellt?
Ja, ja, schon. Sonst funktioniert es ja nicht.
Solche Influencer, es gibt zum Beispiel so eine Dame, die nennt sich militante Veganerin bei Instagram. So, hilft sowas? So?
Nee. Also mir nicht. Ich habe dir vorhin erzählt, meine Erlebnisse mit der Szene. Ja. Szene in Anführungsstrichen. Aus der bin ich zwar hervorgekommen, aber ich habe ja auch viel Scheiße damit erlebt und verbinde damit nach wie vor auch sehr viel Ärger und sehr viel Schmerz. Ich habe mich dann auch von dieser Szene so ein bisschen gelöst und bin Unternehmer. Und ich mache halt als Unternehmer Business. Und ob mich Leute dafür hassen und verurteilen, egal. Ja, ich wurde ja der grüne Kapitalist, hat selbst die Süddeutsche geschrieben, ja, der böse grüne Kapitalist. Und dann eine Seite geschrieben, ja, es ist okay.
Bist du so ein Typ, der auch wirklich so 7 Tage die Woche arbeitet?
Ich bin 24/7 im Kopf immer Unternehmer und immer in der Firma oder in meinen Themen drin. Das ist ich kann auch nicht in Urlaub fahren oder so, ne? Da bin ich jetzt nicht der Typ für, der sich an den Strand legt. Das kann ich nicht. Das
machst du auch nicht?
Nein.
Also du bist eigentlich am Arbeiten?
Ich habe den letzten Urlaub, da wird meine Frau, wenn sie es dann auch hört, sich auch schmerzhaft drin erinnern. Mein letzter Urlaub war meine Hochzeitsreise 2014 in Costa Rica, wo ich 24/7 am Telefon hing mit Edeka und den Vertrag verhandelt habe. Ja, also das war, und hat sie gesagt, solange du in dieser Firma bist, fahre ich mit dir nie wieder in Urlaub.
Macht er seitdem nicht mehr.
Wir haben einmal jetzt zu meinem 50. Geburtstag letztes Jahr, habe ich gesagt, komm, ich will einmal meine ganze Familie irgendwie, habe 7 Kinder.
Ah, okay, das zwei verschiedene Beziehungen. Dann.
3.
Ach, 3, okay.
Hab gesagt, komm, wir fahren jetzt alle nach Dubai, haben mal 10 Tage, aber das war schon zu viel für mich. Aber für die Family war es cool, denke ich.
Welche Altersklassen sind die Kinder jetzt von aktuell?
Von 11 bis 30.
11 bis 30. Wahnsinn. Was ein Leben.
Wie gesagt, aber das will ich mir gar nicht so anheften, diese Kinder, weil damit tatsächlich an der Stelle bin ich sehr, sehr viel mit dem Unternehmen verbunden und Familie zum Leidwesen meiner Frau und auch meiner Kinder kam leider oft immer an zweiter Stelle, an dritter. Prio 1 hat immer mein Business gehabt.
Würdest du es im Nachhinein anders machen?
Es ist leicht zu sagen, ja. Aber glaube ich, wenn ich ehrlich bin, bin ich immer der Typ, der wieder in dieser Businesswelt andockt. Mein Vater war auch so getrieben, ja. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt zu Hause mal sich ein Jahr rausnimmt und auf die Kinder aufpasst. Ich habe da riesen Respekt vor, ja, auch Mitarbeitende von uns, die sagen, ich mache jetzt Elternzeit, ja, Männer, Frauen, habe ich riesen Respekt vor. Ich könnte es nicht. Ich wäre nicht mein.
Also du hast doch keine, also du jetzt keine, wie soll man sagen, dass du sagst, Mensch, schade, hätte ich irgendwie lieber anders machen sollen. Also keine
Nee, habe ich nicht.
Und du hast auch eine gute Beziehung zu den Kindern dann.
Ja, zu den Kindern eine gute Beziehung, ja, muss ich sagen. Also meine Kinder wissen also für die bin ich halt der Papa, der Unternehmer, der arbeitet. Und klar, meinen Kindern ging es immer gut. Das ist die Kehrseite der Medaille, ja. Denen ging es immer sehr gut.
Aber brauchst denn du jetzt für dein persönliches Lebensende sicherlich in wirtschaftlich sicherer Struktur, brauchst du dafür Veganz? Oder ist das für dich am Ende, hast du schon so viele separate Möglichkeiten, dass du sagst, Veganz wäre schon cool und das machst du auch, aber du könntest auch jetzt locker bis zum Lebensende von anderen.
Ich sag mal so, ich brauch's schon für mein Ego und weil ich will das Thema und ich bin auch ein Typ, ich habe viele Wellen und viele Schweine im Schweinezyklus hoch und runter, Aber ich habe immer bisher alles zurückgezahlt. Ja, kein Investor hat mit mir Geld verloren. Also ich weiß jetzt nicht bei der Börse, ob da jemand verkauft hat, weiß ich nicht. Ja, aber die großen Institutionellen sind ja noch drin. Und mein Anspruch ist es auch immer, die Leute alle happy um mich rumzumachen. Ja, da stecke ich lieber zurück. Aber natürlich habe ich auch ein Vermögen aufgebaut über Immobilien und über, klar, das, also wenn ich das nicht gemacht hätte, meine Frau hat immer gesagt, leg niemals deine Eier in einen Korb. Ja, und mit Veganz liegen schon viele Eier in einem Körbchen, das muss ich sagen.
Aber nicht alle.
Nicht alle.
Jan, krasse Geschichte. Was für ein Leben.
Hast du nicht erwartet.
Na, habe ich nicht. Also, ja, gut, wir waren ein bisschen vorbereitet, aber das ist, wie du es erzählst und so, ist schon, ja, schon sehr interessant und auch irgendwo beeindruckend. Und ich ja, wünsche dir auf jeden Fall, dass es klappt uns allen ja am Ende. Wenn du da jetzt mit durchkommst, dann ist das ja, glaube ich, am Ende auch für die gesamte Gesellschaft oder ökologische Struktur irgendwie hilfreich. Insofern, vielen Dank fürs Vorbeikommen und für die Story.
Ja, ich danke dir.
Alles klar. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.